Podcast Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergquist Löwenstammtisch Episode 60. Die schönste Zahl für eine Podcast-Folge, für einen Stammtisch. Und lieber Alex, wir sind sehr, sehr, sehr feierlich unterwegs, denke ich, heute.
Ja, vielleicht wird 60 die geilste Folge der Welt.
Ich sag mal, sie hat sehr, sehr gute Chancen, denn wir haben lange überlegt, wie machen wir es? Also Folge 60, da brauchst du wirklich einen würdigen Rahmen und vor allem brauchst du würdige Gäste, weil wir wollen es feierlich machen, wir wollen es richtig löwig machen. Und deswegen sind wir wirklich happy, dass er zugesagt hat, bei unserer Jubiläumsfolge mit dabei zu sein. Er ist der Oberlöwe und deswegen sagen wir herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, der Präsident des TSV München von 1860 e.V., Robert Reisinger. Hallo!
Ja, hallo, auch zurück. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe und ich freue mich auch für die Einladung und bedanke mich für die Einladung. Bloß mit dem Er habe ich ein Problem, weil Er hängt am Speicher beim Trocknen, aber gut. Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt Herr Reisinger zu mir sagen oder ganz präsidial bloß der Herr Präsident oder aber ich bin der Robert und ich glaube, ich bin in dem Alter, wo ich das Du anbieten darf, also machen wir das doch auf Du, dann läuft es vielleicht ein bisschen entspannter ab.
Können wir gerne machen. Machen wir so. Und in dem Löwenkosmos ist, glaube ich, sowieso ganz, ganz viel Du unterwegs. Also von dem her. Und dann am Stammtisch soll es locker flockig sein. Wir werden heute nicht nur über Fußball reden. Nein, wir reden auch über den e.V. Da ist ganz, ganz viel, was sich da so tut. Und da sind wir sehr, sehr gespannt auf Informationen aus allererster Hand. Aber natürlich blicken wir als erstes nochmal zurück auf den vergangenen Samstag. 60 München beendet diese Saison 21-22 mit einem, ja, mit dem torreichsten Spiel der Drittligasaison, 6:3 gegen Dortmund 2. Lieber Alex, du warst im Stadion. Ich sag mal so, der Eintritt hat sich gelohnt.
Ja, tatsächlich. Also, das war ein würdiger Saisonabschluss. Bei Dortmund 1 bekommst du Julian Brandt, bei Dortmund 2 bekommst du Sonnenbrandt. Ich war in der Stehhalle und habe eine kurze Hose angehabt und zur Halbzeit habe ich schon rote Knie gehabt, weil es wirklich, die Sonne war gnadenlos, ähnlich gnadenlos wie Marcel Bär vor dem Tor. Ich glaube, das hat da, ja, er hat da seine Saison oder seine Rückrunde, muss man ja fast sagen. In der Hinrunde kam ja nicht so viel, aber die Rückrunde hat er echt jetzt gebührend abgeschlossen für sich und zu Recht die Torjägerkanone geholt.
Robert, Marcel Bär, Torschützenkönig mit 21 Toren, dazu auch noch zweitbester Scorer der dritten Liga mit 28 Punkten. Wie sehr hast du dich gefreut für Marcel Bär?
Ja, Cello ist ein super Typ, netter Kerl, immer gesprächsbereit, immer offen, immer auch eloquent, wenn er in den Interviews ist. Ich glaube, da kann man sich auch nicht beschweren. Der hat ein Statement, der kann was sagen, der hat was zu sagen. Na, also Cello ist ein wenn er jetzt nur Löwe hieße, dann wäre er praktisch der 1860-prozentiger Löwe.
Vielleicht kann man da noch eine Namensänderung beantragen oder Künstlernamen kann man ja mittlerweile auch eintragen lassen. Vielleicht ein Bild malen. Wir hatten das Thema nochmal mit Zecke Neuendorf. Einmal ein Bild gemalt, Künstlername hat funktioniert. Wir dürfen aber auch nicht Stefan Lex vergessen. Der ist nämlich drittbester Scorer der gesamten dritten Liga geworden mit 7 Toren und 17 Vorlagen. Wo ich auch sagen muss, vor dem habe ich ganz, ganz großen Respekt. Während der Saison die Kapitänsbinde übernommen, ist, glaube ich, in diese Rolle richtig reingewachsen. Und dem ist es einfach dieses, ja, auch ein Urlöwe, oder Robert? Also mehr, glaube ich, verkörpern kann man das Löwengehen fast nicht.
Erstens das und zweitens kommt er mal in der Kritik auch immer ein bisschen zu schlecht weg. Wenn man jetzt sieht, drittbester Scorer, dann kann er nicht so schlecht gespielt haben über die ganze Saison. Vielleicht kommt er von der Körpersprache ein bisschen so rüber, dass er eben, ich will es jetzt nicht zu negativ ausdrücken, aber ich finde einfach, wie gesagt, in der öffentlichen Kritik und in der öffentlichen Meinung und in der Benotung kommt er mir immer eine Spur zu schlecht weg, weil er arbeitet aktiv sehr viel am Platz. Er ist überall, wo es brennt, er läuft und er macht und er leitet gefährliche Situationen ein. Und klar ist er jetzt nicht der effektivste Torschütze wie der Marcel Bär, aber trotzdem ist er unheimlich wichtig für die Mannschaft und ich finde einfach, danke Stefan, wenn du vielleicht hier zuhörst, dass du bei unseren Löwen bist, weil ich finde einfach, du kommst in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich zu schlecht weg und ich sehe das ganz weniger kritisch als wie viele deiner Kritiker.
Das ist ja das, was wir immer ansprechen, Flo. Im Eishockey wird der Vorvorlagengeber auch noch genannt und im Fußball ist halt der Vorlagengeber und der Torschütze steht im Mittelpunkt. Alles andere zählt nicht. Und Stefan Lex ist halt wirklich einer, der im Räume reißt, der mit seinen Laufwegen Angriffe einleitet, also oft auch ohne den Ball. Deswegen, ja, wie du sagst, das ist eigentlich, er kommt oft zu schlecht weg, das stimmt. Und er wird auch immer mehr zum Führungsspieler. Jetzt, nach dem Spiel am Samstag hat er auch zum Mikro gegriffen, hat quasi eine Stadiondurchsage gemacht. Das muss man sich auch erstmal trauen, vor 15.000 Leuten da ins Mikro zu sprechen. Hat da eine klare Ansage gemacht in Richtung Westkurve und ja, war auf jeden Fall eines Kapitäns würdig.
Ich denke auch, der Abschluss dieser Saison, dieses Spiel war an sich eines Löwen-Samstags auf Giesingshöhen durchaus würdig, ein würdiger Rahmen. Atmosphärisch war das auch auf via Magenta Sport wirklich bemerkenswert. Auch wenn es am Ende in Anführungszeichen nur zu Rang 4 gereicht hat und der Pokalqualifikation, also DFB-Pokal, das wurde geschafft. Wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Wir wissen alle, was so Pokalabende auf Giesingshöhen bewirken können. Ich sage nur Schalke 04. In dem Fall muss man auch sagen, 60 hat es geschafft, den Zweitligameister zu schlagen. Und Robert, mit Blick auf die Saison und diesen Abschluss, welche Gesamtnote würdest du denn der Saison 21-22 aus Löwensicht geben?
Ausreichend bis befriedigend. So leid es mir jetzt auch tut, auch nach der fast Gala-Vorstellung am Samstag, aber wir sind mit einem anderen Ziel in die Saison gegangen, nämlich besser wie Platz 4, also wie besser wie die letzte Saison. Und die Rückrunde haben wir super performt, da gibt es gar keine Zweifel, weil ich glaube, da wäre mehr gar nicht möglich gewesen, außer noch heißt Magdeburg. Von der Vorrunde bin ich halt immer noch sehr enttäuscht und das wiegt dann auch nicht die Benotung der Rückrunde auf. Also jetzt sage ich jetzt einmal, eigentlich müsste man ja der Vorrunde eine 5 geben, wenn wir bei der Schulnote sind. Und dann geben wir jetzt der Rückrunde eine 2 und dann kommst du eben auf die 4 bis 3,5 eben raus. Und deshalb sage ich für mich ganz persönlich, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende nicht gereicht hat. Ich mache aber niemanden dafür einen Vorwurf, weil so ist einfach der Sport in dieser Liga. Das ist ja verrückt. Da wollen von 20 Mannschaften wollen 12, 13, 14 aufsteigen. Und es können halt bloß 2 fix aufsteigen und einer geht nur in die Relegation. Und für uns hat es leider dieses Jahr wieder nicht gereicht, aber nächstes Jahr sind wir wieder dabei.
So, jetzt in der Nachbetrachtung, der Cut in der Saison ist ja wirklich signifikant. War das am Ende nur diese Mölders-Causa, die für den Turnaround gesorgt hat, oder waren da intern noch andere Weichenstellungen, die jetzt zum Einschlagen des Erfolgswegs geführt haben?
Die Mölders-Causa war vielleicht 10, 15, 20% davon, aber der Spirit, der halt dadurch kreiert, ist das Verständnis und dass die Mannschaft auch gemerkt hat, dass sie nur, wenn sie zusammenhält, Erfolg haben kann und dann auch den Trainer vertraut hat, der ihnen die richtige Marschrichtung mitgegeben hat. Ich würde es jetzt nicht bloß an der Causa Mölders festmachen, sondern wir hatten ja auch dann eine Weihnachtsfeier. Und da haben wir es auch angesprochen, dass wir eben gesagt haben, scheiß auf die, oder darf man das überhaupt sagen im Podcast?
Ja, ja.
Wir sind am Stammtisch. Legen wir keinen Wert, also, ja, okay. Legen wir mal keinen Wert auf die Vorrunde, schauen wir nicht zurück, sondern schauen wir nach vorne, schauen, dass wir in der Rückrunde eben wirklich nochmal angreifen und nochmal besser performen, weil wir können es, oder sie können es, die Spieler können es, alle können es. Und ich will deshalb das nicht an der Causa Mölders festmachen. Mache ein Stein oder ein Mosaik, das eben dazu geführt hat, dass man in der Vorrunde nicht so gut war, aber der Sascha alleine war das sicher nicht der Schuldige.
Du hast es angesprochen, in der Hinrunde war das Rang 11 aus 18 Spielen 25 Punkte geholt, in der Rückrunde Rang 2 hinter Magdeburg, dem Krösus, mit 36 Punkten aus 18 Spielen. Also da spricht eine ganz, ganz deutliche Sprache. Und wenn wir uns die Statistiken so angucken, man hat sich eigentlich schon nochmal näher an den Aufstieg herangerobbt. Vor einem Jahr haben 5 Punkte gefehlt, diesmal waren es 2 Punkte. Im Sturm war man im Grunde genauso stark, also 69 Tore in der Vorsaison, diesmal waren es 67. Allerdings, wenn man sich es anguckt, 35 Gegentore vor einem Jahr, diesmal waren es 50. Also woran es dann gehapert hat, glaube ich, ist relativ eindeutig.
Da muss ich jetzt auch nochmal reingrätschen, weil wenn man diese Tore dann einzeln betrachtet, also dann sage ich jetzt einmal, haben wir uns gegen Magdeburg ja schon 9 gefangen. Wir haben gegen Mannheim 4-0 oder 4-2 oder 3-0 auf alle Fälle in Mannheim. Und das Heimspiel haben wir ja auch ziemlich hoch, also mit einer hohen Tordifferenz verloren. Also wenn man die Spiele abzieht, wo man einfach schlecht performt hat, wo gar keine Frage ist, dann relativiert sie das auch wieder zum Vergleich der Vorsaison. Mhm. Also ich will das jetzt nicht an der schlechten Abwehrleistung oder an die schlechten Abwehrleute festmachen. Da waren einzelne Spiele dabei, wo man halt eine Packung gekriegt haben, wo man wirklich eine ordentliche Packung bekommen hat. Und wenn man die dann, man muss ja das immer analysieren. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, die Abwehr war vogelwild, sondern man muss das schon genauer analysieren. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz wenige Spiele. Wir haben ja schon in der Vorrunde 7 Unentschieden. Und da haben wir ganz wenige Gegentore gefangen. Da haben wir halt ein Depperts gefangen, wenn man so auf Borisch sagen darf. Und dann war das halt ein Unentschieden. Also nur auf die Abwehr schieben würde ich es eben nicht.
Viele Tore, dafür war 60 dieses Jahr ja auch irgendwie, ich kann mich an keine Saison erinnern, in dem es 3 Spiele gab, in denen 60 6 Buden gemacht hat. Also wir wurden ja sogar darauf angesprochen, ob man unser Podcast-Logo bitte jetzt nicht mal langsam anpassen, dass man da statt 4-0 ein 6-0 draus macht. Also ich glaube, wir müssen da langsam was anleiern, Alex.
Ja, müssen wir mal in der Sommerpause mal ein bisschen nachjustieren, würde ich sagen.
Werden wir. Und jetzt blicken wir ein bisschen voraus. DFB-Pokal-Quali ist geschafft. Wie wichtig war das jetzt wirklich sportlich und finanziell, Robert?
Ja, sportlich auf alle Fälle, weil du kannst dann eventuell Neuzugänge zumindest ein Highlight schon mal versprechen, weil so gern gehen sie ja dann doch nicht in die dritte Liga oder spielen in der dritten Liga. Aber wenn du ihnen sagen kannst, wir spielen DFB-Pokal, dann ist das so wie Union Berlin Champions League. Dann kriegen sie auch eine andere Qualität an Spielern. Ja. Auch wenn es weniger Spiele sind im DFB-Pokal. Vielleicht.
Ja, mal schauen.
Genau. Und ansonsten war es natürlich für ein Budget und für den Planungshorizont auch entscheidend und ganz wichtig. Das ist ganz klar, dass jeder Euro zählt.
Dann wollen wir mal ein bisschen vorausblicken in die neue Saison. Du hast zuletzt gesagt, Robert, es fehlt nur an Nuancen. Der Trainer hat weiterhin Kontakt zur Mannschaft. Die sportliche Leitung steht. Der Trainer fordert eine Perspektive, die wir da bei uns kriegen. Er ist ja auch dafür da, dass er die Mannschaft besser macht. Mich würde interessieren, was sind denn die Nuancen, an denen es gefehlt hat?
Ich glaube, dass es sehr viel an den Glauben an sich selbst gehapert hat. In der Mannschaft oder in der Saison oder auch schon letzte Saison, wenn man schaut, da haben wir dann auch gegen die Seitenstraßler bloß unentschieden gespielt. Da haben wir auch ein paar Punkte am Schluss liegen lassen, wo es halt wieder um was gegangen ist. Und das sind eben Nuancen. Und das hat nichts mit Sport zu tun, sondern das hat was zu tun mit dem Kopf. Und wenn wir das besser in den Griff kriegen oder wenn da die Spieler ein bisschen an sich arbeiten, dann sind das die Nuancen, die fehlen. Weil, wie gesagt, jetzt stellen wir schon wieder den Torschützenkönig. Wir stellen mit Stefan Lex den zweit- oder drittbesten Scorer. Also, ich lasse mir die Saison gerne schlecht reden vom Endergebnis aber ne, oder vom Verlauf der Saison. Können wir gerne drüber diskutieren, aber ganz so schlecht wie uns alle. Es kam ja dieses große Wort krachend gescheitert. Da sage ich schönen Gruß an den Ostpark und nach Würzburg. Dann weiß ich, was krachend gescheitert ist.
Das ist wohl wahr und wie gesagt, man hat sich ja näher rangerobbt. Nächste Saison ist ganz klar, Aufstieg ist das Ziel, das hast du auch kommuniziert. Das muss von Tag 1 klar sein und ausgesprochen werden, hast du gesagt. Und mit Blick auf den ja jetzt anstehenden Kaderveränderungen, Tim Rieder ist perfekt, Miris Skenderovic ist perfekt, es geistern noch Namen momentan herum und rund mit Löwenkosmos, Albion Frenetzi, Finn Lakenmacher, Moritz Leitner, Jesper Verlaat. Du hast auch gesagt, mit Chorknaben wird man dieses Ziel nicht erreichen und wir brauchen Spieler, die ihre Karriere nicht so gestalten konnten, wie sie ihr Potenzial entsprochen hätte. 60 als zweite oder dritte Chance. Was ist so der Gedanke dahinter? Wo soll noch angesetzt werden? Also gibt es vielleicht sogar hinsichtlich Scouting oder Verpflichtung von Spielern eine Vorgabe von den Gesellschaftern oder von der sportlichen Führung insgesamt? Gibt es vielleicht auch den Hinweis, so soll eine Löwen-DNA auf dem Platz aussehen? Nimm uns doch da mal ein bisschen mit.
Ja klar, haben wir im Aufsichtsrat oder in den zuständigen Gremien drüber diskutiert, was wir denn in Zukunft haben wollen. Und wir haben einfach festgestellt, dass aus der Erfahrung raus mit etablierten Spielern, die dann zu 60 kommen, ich will es jetzt nicht als Austragstüberl bezeichnen, aber zumindest ihre letzte Station bei 60 haben, dass denen der letzte Wurf, der letzte Zug eben zum wirklichen Erfolg haben wollen, fehlt. Und deshalb haben wir im Aufsichtsrat oder in den Gremien oder mit unserem Mitgesellschafter eben jetzt auch committed, dass wir gesagt haben, wir müssen ein anderes Anforderungsprofil für die Spieler haben. Und da kommen halt dann, klar, mit Tim Rieder kommt jetzt ein vermeintlich älterer Spieler zurück, aber der war schon mal bei uns, der bringt uns hoffentlich die Sicherheit und dieses Mentalitäts- oder das fehlende Mentalitätsmosaiksteinchen mehr in die Mannschaft. Und darum, und deshalb braucht man Stamm von 3, 4 gestandenen Spielern. Da zähle ich jetzt Deichmann dazu, Bär dazu, Lex dazu. Tallig entwickelt sich auch in diese Richtung, aber das ist halt noch ein junger Spieler. Aber genauso Typen wie eben dieser Tallig, solche sollte man eben im Fokus haben. Die sollen zu 60 München kommen, weil die wollen einen sportlichen Erfolg. Das wollen es, glaube ich, alle. Aber die wollen halt dann auch wirklich einen sportlichen Erfolg. Und wenn die Sportler erfolgreich sind, dann ist auch der Verein erfolgreich. Und das muss einfach unsere Zielvorgabe jetzt für nächste oder für die kommenden Saisons sein.
Wenn das die Ansprüche an Spieler bei 60 München sind, dann würde ich jetzt auch ganz offen mal fragen, was sind denn die Ansprüche an ein Trainerteam bei 60 München an der Grünwalder Straße?
Dass sie eben diese Mischung aus Alt und Jung zu einer harmonischen Einheit zusammenformen und die jungen Spieler, die wir auch im NLZ haben, ich meine, die U19 ist ja auch aufgestiegen, die ist jetzt auch Bundesliga, da sind auch ein paar gute Jungs drin. Und die dürfen jetzt auch schon zum Teil oder ein paar trainieren da jetzt auch schon bei den Profi mit. Und das erwarte ich eigentlich von einem Trainerteam, dass sie die Spieler eben, die jungen Spieler eben besser macht und zu gestandenen Drittliga-Profis formen kann, die uns dann auch weiterhelfen und die Alten eben so bei Laune zu halten, dass sie auch Lust haben, mit den Jungen zusammenzuarbeiten.
Ich glaube, ganz weit vorne sind da so Namen wie Sammy Belker hier oder Niklas Lang, oder Alex?
Würde ich sagen, ja.
Ich zähle ja schon fast zu den Etablierten.
Ja.
Ein Sammy Belker hier definitiv. Und ja. Ein Niki Lang, glaube ich, hat in dieser Saison durchaus Werbung in eigener Sache gemacht. Und ich glaube, Alex, wir können ganz offen drüber reden. Den hätten wir gern weiter hier bei 60 München.
Absolut. Ich glaube übrigens, Sammy Belker hier schreibt noch immer Autogramme in der Stehhalle im Grünwalder Stadion. Der war nämlich am Samstag. Die Spieler schauen sich das Spiel ja immer von der Stehhalle aus an und dann sind die in der Halbzeit runtergegangen. Nach dem Spiel wollten sie auf den Rasen gehen und sind dann natürlich von Fans belagert worden und alle anderen waren quasi schon am Rasen. Und Sammy Belker hier, ich glaube, der kann nicht Nein sagen oder der ist einfach zu nett. Und hat immer, und dann, ja, ich muss jetzt weg, naja, noch ein Foto, noch ein Foto, noch ein Foto. Und hat dann, glaube ich, von Michael Kölner sogar ein bisschen Anschluss bekommen, wieso er denn nicht kommt. Aber eine Randbeobachtung vom Samstag.
Aber Robert, ist es nicht vielleicht auch genau das, so 60 Verein zum Anfassen, dass du genau solche Spieler auch benötigst?
Ja klar, Sammy war bei uns in der Jugend, wie so viele Talente, die bei uns in der Jugend waren und jetzt bei den Profis aufgeschlagen sind. Und das macht doch 60 München aus, dass wir eben ein gemütlicher Verein sind, Stammtisch und zum Anfassen.
Da würde ich jetzt vielleicht sogar wir haben ja unsere Hörer auch dazu aufgerufen, ein paar Fragen einzusenden. Da hat unser Podcast-Kollege von 11 Fragen hat eine Frage gestellt, die geht in diese Richtung. Thema 60 zum Anfassen, Identifikationsfiguren. Der hat gefragt, gibt es einen Plan, die Bender-Zwillinge in den Verein zu integrieren?
Günter Gorenzel hat mit den Bender-Zwillingen Gespräche geführt. Mein letzter Stand ist, zum Spielen reicht es für beide leider nicht mehr, weil sie zu verletzungsanfällig sind und sie wollen sich das halt auch nicht mehr antun. Aber ich denke, in einer Form in NLZ werden wir sie einbinden können. Ich weiß jetzt noch nicht, wie da der letzte Stand der Dinge ist, aber es haben Gespräche stattgefunden und ich denke schon, dass der ein oder andere von den Zweien im NLZ auch mal was macht für uns.
Das ist doch mal sehr, sehr spannend und ich glaube, die Bender-Zwillinge, gibt wenige Spieler, die so namhaft sind, die auch eine Monsterkarriere hingelegt haben oder mittlerweile die Profikarriere beendet haben und die immer noch wirklich auch im Hinterkopf der Löwenfans sind. Und ich finde es immer noch bemerkenswert, dass sie bei ihrem Heimatverein jetzt einfach die aktive Karriere noch so ausklingen lassen. Da merkt man, dass der Fußball da ganz, ganz tief im Herzen ist.
Super Typen, die Bender-Zwillinge. Ich kann an dieser Stelle nochmal die Doku, die, glaube ich, sogar Bayer Leverkusen selbst gedreht hat oder in Auftrag gegeben hat, die gibt es bei YouTube zu sehen über die Bender-Zwillinge. Sensationell gut und einfach auch lässt tief blicken in die Seele der beiden. Und die sind echt, Super Typen.
Kommt natürlich auch ganz, ganz viel Weiß-Blaues aus Giesing darin vor. Und das muss auch so sein. Wenn wir auf die Saison 22/23 gucken, wird das Gesicht der dritten Liga ja ein bisschen anders aussehen. Es gibt neue Vereine, die dazukommen. Aus der zweiten Liga sind das Aue und Ingolstadt. Dazu aus der Regionalliga Bayreuth, Elversberg und Essen. Und dann ist halt die Frage, wer dann noch dazukommt. Ist es Dresden, ist es BFC Dynamo Berlin oder Oldenburg? Robert, wie siehst du denn den qualitativen Unterschied zur letztjährigen Drittligasaison und zu der, die uns jetzt dann ins Haus steht?
Eigentlich keine großen Unterschiede, weil, sage ich mal, mit Türkgücü hat sie ja eine Mannschaft aus der Regionalliga verabschiedet, die vom Budget her und von den Namen, die sie da gestellt haben, eigentlich viel, viel weiter hätte vorne spielen müssen. Ja. Also die Qualität kann man jetzt vergleichen, denke ich, mit Aue. Dann sagen wir mal, Ingolstadt ist das, na, ist jetzt despektierlich, wenn ich sage, Ingolstadt wäre für mich das Würzburg. Also, aber nicht vom Saisonende her, also nicht falsch verstehen. Und je nachdem, wenn Dresden wirklich nur runterkommt, dann sage ich ganz klar, Dresden ist das Magdeburg der nächsten Liga. Hm. Und von den Aufsteigern her muss man schauen, Bayreuth ist ja praktisch 60-5 oder 60-7, wenn man da auf die Spielerliste so schaut. Ja. Markus ist dabei, Felix Weber ist dabei, Andermatt ist da dabei. Ich weiß nicht, ob sie nächstes Jahr, aber dieses Jahr waren sie zumindest dabei. Ich habe es mir in Pippinsried angeschaut, weil ich wohne ja da gleich um die Ecke und dann bin ich mit dem Sitzberger Hans schnell rübergefahren und haben uns das Spiel angeschaut und war natürlich ein freundliches Hallo mit den Eckspielern und haben nett geplaudert. Also ich freue mich auf Bayreuth. Erstens ist nicht so weit zum Fahren, auch ein Vorteil. Oldstadt ist immer gut und also das finde ich sowieso ein guter Zugang in die Liga. Wie sie sich verstärken können, was die für ein Budget haben, weiß ich nicht, aber ich klassifiziere sie jetzt auch mal so als Werl ein. Die werden schon mitspielen, die werden um einen Abstieg kämpfen, aber die werden jetzt nicht gleich wieder nach unten gehen. Ja, dann mein absoluter Favorite ist natürlich Rot-Weiß Essen. Ich hatte mal ein Projekt in Düsseldorf, ich glaube, ich war 5 oder 6 Mal in der Hafenstraße und habe mir die Spiele angeschaut von Rot-Weiß Essen, weil die Fans sind ja genauso verrückt wie unsere. Da ist immer Rambazamba, die haben da auch in der Regionalliga, haben die da 10, 15 oder 12.000 Zuschauer in ihre Heimspiele gehabt. Ich weiß nicht, ich war beim Niederrhein Halbfinale gegen KFC Uerdingen, das glaube ich war ausverkauft. Und ihr wisst beide, wie viele Fans Uerdingen so mitbringt. Also war überschaubar, die Ecke. Und also auf Rot-Weiß Essen freue ich mich auf alle Fälle. Es ist ein Traditionsverein mit einem super Namen und die haben es auch verdient, dass sie mal wieder höherklassig spielen. Und ja, Elversberg hätte ich lieber Ulm genommen, ja, weil Ulm ist ein Nachmittagsausflug, Elversberg ist wieder den ganzen Tag unterwegs sein. Nichts gegen Elversberg, auch Nico Kager an der Stelle, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Aber wir fahren da in die Gegend jetzt schon 4-mal hinter, also Saarbrücken, Kaiserslautern, Elversberg und Mannheim nehme ich da auch noch mit, weil das geht auch in die Richtung. Und dann muss ich sagen, das hätte ich mir gerne erspart. Aber das hat jetzt nichts gegen den Verein zu tun, wobei Elversberg auch eine Wundertüte ist. Die können ganz vorne mitspielen, die können aber das ganze Saison um einen Abstieg mitspielen. Also vom Namen her denke ich, ist ein etablierter Drittligist, weil da waren sie ja jahrelang auch. Die waren ja auch schon mal, ich glaube, zweite haben sie nicht gespielt. Aber ich weiß noch, wo wir mit unserer U21 die Relegation gegen die verloren haben, ganz knapp, in der Wasserschlacht in Vröttmanning. Oder nach der Wasserschlacht von Vröttmanning. Also die halte ich schon auch für gefährlich. Ja, und dann beim letzten Vertreter BFC Dynamo, da gibt es ja angeblich auch Geldprobleme. Scheinbar schaut jetzt der DFB doch ein bisschen genauer hin bei der Lizenzvergabe, was ja auch Sinn macht. Oder eben, glaube ich, Oldenburg ist der andere. Geografisch gesehen fahre ich lieber nach Berlin, weil das ist immer eine schöne Auswärtsfahrt. Da kannst du dann vom Freitag bis Sonntag in Berlin bleiben, je nachdem, wann das Spiel ist. Oldenburg ist halt schon wieder ein breiter Weg. Also das kommt ja gleich noch, also es kommt ja noch hinter Meppen. Ja. Da fahre ich schon nicht so gern nach Meppen.
Ich glaube, Robert, du hast es wunderbar zusammengefasst und ich glaube, Alex, ich glaube, wir haben uns beide jetzt ein paar Mal angegrinst. Unterschreiben wir.
Ja.
Von vorne bis hinten.
Absolut.
Dann wollen wir mal von den Profis vom Rasen so ein bisschen abrücken. Und du hast ein sehr, sehr schönes Stichwort schon gegeben, Robert. Die U19 spielt ab sofort wieder in der Bundesliga. Ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur für den Verein, sondern auch für das NLZ. Ne? Also das ist einfach auch ein Qualitätsmerkmal, in der obersten Liga dort zu spielen. Und wie siehst du denn die Entwicklung im Juniorenfußball und im NLZ bei 60 München momentan?
Ähnlich wie beim Stefan Lex, da kommen wir auch viel zu schlecht weg in der öffentlichen Meinung. Ich finde, man tut den Leuten auch Unrecht. Ich war ja selber Fußballabteilungsleiter und einige oder viele der Trainer und Verantwortlichen, die damals, das ist ja schon über 10 Jahre her, an Posten hatten oder einen Job drin gemacht haben, die sind heute noch da und die stecken so viel Herzblut rein und so viel Engagement und das weit und schauen nie auf die Uhr und sind immer für den Verein da. Und wenn man dann so Pauschalkritik macht, ja, Unterhaching hat uns den Rang abgelaufen und so, das kann ich nicht nachvollziehen, weil, und dann kommt es auch noch von Löwen. Das ist das, was mir noch viel, viel mehr ärgert. Wenn das jetzt ein Fremder sagt, wenn das ein Unterhachinger sagt, dann sage ich, ja, der weiß halt nicht besser. Und der will uns ja bloß provozieren. Aber wenn das dann noch wirklich von Löwen kommt, dann macht mir das tief traurig und das enttäuscht mich sehr.
Es gab in den letzten Tagen eine Meldung, die natürlich auch heiß diskutiert worden ist. Die Bayerische, der Hauptsponsor des TSV 1860 München, hatte ja lange Zeit die Namensrechte am NLZ. Und dann gab es jetzt die Berichte darüber, dass die BayWa die Namensrechte übernimmt. Und es war auch die Rede von einer angeblichen Vervielfachung der Einnahmen durch den Verkauf der Namensrechte. Robert, kannst du uns dazu etwas sagen?
Ist das noch nicht offiziell raus, dass die BayWa die Namensrechte? Wie hat man die jetzt zur Pressemitteilung gesehen oder gelesen? Oder?
Also also vielleicht hat mein Mailpostfach geklemmt, aber also ich habe nichts bekommen.
Alles mir wäre jetzt auch nichts bekannt und ich bin im Verteiler.
Okay. Ja, dann will ich dieser Veröffentlichung nicht vorgreifen.
Dann lassen wir es so stehen. Kurze Transparenz, es ist Montagabend, jetzt 18.33 Uhr. Nur so Chronistenpflicht, ne? Also wenn jetzt um 19 Uhr am Montagabend diese Pressemitteilung vielleicht rausgeht, dann haben wir, dann nur damit ihr wisst, in welchem Fahrwasser wir uns bewegen. Und ein weiteres Thema, auf das wir mehr als nur ein Hühnerauge auch geworfen haben, seit ja, knapp einem Jahr, ist, oder ein bisschen mehr eigentlich schon als ein Jahr, es sind die Löwinnen. 60 München hat wieder eine Frauenfußballmannschaft und sie bauen quasi von der Basis auf. Also da vielleicht nochmal der Hinweis auf Folge 59. Aufstiegslöwinnen sind es ja. Sie haben es geschafft, den Sprung nach oben zu schaffen und sind jetzt auch noch kampflos Meister in der A-Klasse geworden. Und wir freuen uns wirklich sehr dafür. Und Robert, Frauenfußball bei 60 München war eigentlich überfällig. Und der Erfolg, glaube ich, das muss dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Ja, die Mädels sind ja auch super drauf, muss man wirklich sagen. Die machen das sehr gut und sie sind engagiert und da müssen wir uns nicht schämen, dass jetzt die Mädels unseren Löwen durch die Ligen tragen, auch wenn es jetzt erst einmal die unterste war. Aber man muss halt immer ganz unten anfangen und ich finde auch den Weg, den sie da eben gewählt haben, ganz gut. Wir fangen unten an und kämpfen uns hoch. Man hätte vielleicht auch Kooperation mit einem nicht so erfolgreichen Damenfußballverein machen können oder Kooperation in irgendeiner Form. Aber ich finde, das ist genau der richtige Weg, von unten anfangen, langsam was aufbauen und die haben ja so viele Pläne und so viele Ziele und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor der Vroni und vor allen anderen Mädels, die da dabei sind. Ich habe es mir schon 2-3 Mal angeschaut, gibt da immer so ein paar Terminüberschneidungen, muss ich leider sagen, aber wenn es mal möglich ist, dann schaue ich mir gerne eine Halbzeit immer an. Ich war am 6er Platz, ich war draußen in Kirchheim, weil da habe ich das Büro, da hat es sich dann angeboten. Und ja, ich bin froh, dass wir die Mädels haben. Sie machen ihre Sache gut und die tun uns Löwen gut.
Wo soll es denn da langfristig hingehen mit den Löwinnen? Also hat man den Anspruch, mal an die Fleischtöpfe zu gehen, also wirklich Bundesliga, oder lässt man das einfach so jetzt mal sich vor sich hin entwickeln?
Ich sehe das Ganze als Start-up-Unternehmen und das kann nach oben gehen oder das kann stagnieren, das weiß ja keiner. Es ist natürlich wie oft im Ehrenamtsbereich auch sehr personenabhängig. Da habe ich jetzt bei den Mädels oder bei den Frauen, die es jetzt machen, überhaupt keine Bedenken. Die sind da mit Herzblut dabei. Aber da weißt du ja auch nicht, das sind junge Frauen. Familienplanung, andere Schwerpunkte, du weißt nicht, was ist, und dann musst du ja trotzdem wieder aus der Community raus, Nachfolger geben. Also ich glaube, da ist jetzt nach dem ersten Jahr einfach die Prognose noch viel zu früh, um zu sagen, wo geht es hin. Ja, und wie gesagt, sie planen ja nächstes Jahr mit einer zweiten Mannschaft in, an Start zu gehen. Dann wollen sie ja auch eine Jugendarbeit schon langsam aufbauen, also mit einer U17. Und das nimmt schon alles die richtigen Wege. Aber wo es dann am Schluss endet, da sind wir ganz offen. Mhm. Also ich habe da überhaupt keine Erwartungshaltung und keinen Druck. Ich will, dass die Spaß haben am Fußball. Ich will, dass die bei uns sich wohlfühlen. Und ich will, dass die mit Stolz den Löwen auf den Platz tragen.
Der ganz große Löwe der ersten Mannschaft wird getragen auf den Spielertrikots im Grünwalder Stadion. Und da hat die Politik Ende April den Umbau beschlossen, der ungefähr 77 Millionen Euro kosten soll. Der Verein hat mitgeteilt, die eigentliche Arbeit geht aber jetzt erst los, um zu guten Lösungen für alle Seiten zu kommen. Für uns ist das vor allem die eminent wichtige Wirtschaftlichkeit in der Zukunft und vor allem bereits im Hier und Heute. Robert, wie optimistisch bist du denn, dass bis Ende des Jahres wirklich alles klar ist und dann, so wie es jetzt aussieht, 2026 die Bagger anrollen können in Giesing?
Da bin ich sehr optimistisch, weil die Stadt hat sich dazu committed. Jetzt geht es um Detailfragen, die KGA, der Marc Pfeiffer, eben mit der Stadt diskutiert und verhandelt, was man jetzt schon besser machen könnte. Auch im Hinblick, wenn wir jetzt nächstes Jahr aufsteigen, und das spreche ich jetzt nicht einmal im Konjunktiv aus, sondern wir steigen einfach nächstes Jahr auf, nehmen wir das jetzt einmal als Fakt hin, dann brauchen wir eine Spielstätte und dann ist der Zeit oder die Zeitschiene, die die Stadt vorgegeben hat, könnte uns dann eben zu eng werden. Und da müssen wir jetzt eben mit der Stadt sprechen. Aber ich bin frohen Mutes und bin überzeugt davon, dass die Stadt da jetzt keinen Rückzieher mehr machen wird.
Es wird das Stadion ja zweitligataglich ausgebaut. Natürlich muss man überlegen, was wäre denn, wenn wir in den nächsten Jahren irgendwann in die Bundesliga aufsteigen würden? Was sind da die Pläne?
Also die Pläne, weil jeder noch am Stadion Neubau schreit und dann auch immer sagt Freiburg, Freiburg, Freiburg. Freiburg hat 20 Jahre erste Liga, mit Abstrichen einmal ein paar Jahre zweite Liga gespielt. Die haben ganz ein anderes finanzielles Konstrukt als wie die KGA hier bei uns. Das nächste, was ich denke oder was meine Meinung ist, ich bin ja bekannt als alter Stadionfundamentalist. So werde ich ja verschrien. Ich war ja bei den Freunden des 60er Stadions auch mal Mitglied und habe mich für den Einsatz oder für den Erhalt des Stadions wirklich eingesetzt. Und wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, dass 60 München im Grünwalder Stadion Aussicht hat auf Zweitliga-Fußball, den hätte ich für verrückt erklärt. Und deshalb sage ich jetzt einmal, was in 10 Jahren ist, kann noch keiner vorhersehen, wie die Bestimmungen sind, wie die Erfordernisse sind. Ich denke, wir tun gut daran, erst einmal Step by Step zu denken. Und ich habe immer gesagt, wenn wir wirklich mal wieder etablierter Zweitligist sind und an die Bundesliga ranschnuppern, weil das passiert ja auch nicht. Gut, wir haben es einmal geschafft, dass wir durchmarschieren von der dritten Liga bis in die erste Liga. Ich glaube nicht, dass man es ein zweites Mal schafft. Dafür haben sie die Konstellationen und die Bedingungen im Profifußball zu sehr geändert. Das wird nicht mehr so einfach sein oder nicht mehr möglich sein. Und wen, dann nehmen wir es mit, dann fallen uns auch Lösungen ein. Aber ich denke, wir tun gut daran, erst einmal Step by Step zu denken und uns dann den Gegebenheiten stellen und den Anforderungen stellen, wenn sie anstehen. Und nicht jetzt schon in Spinnereien und Träumereien ausbrechen. Was wird das sein? Weil da wissen wir alle, das geht bei 60 immer schief.
Aber der Gedanke, den ja viele haben, es sind auch einige Zuschriften gekommen, ist natürlich nachvollziehbar. Man investiert jetzt 77 Millionen, also nicht der Verein, aber die Stadt und damit der Steuerzahler investiert 77 Millionen in einen zweitligataglichen Ausbau des Grünwalder Stadions und dann steht man vielleicht in 5 Jahren wieder da und sagt, ja, jetzt brauchen wir doch ein neues Stadion oder müssen wir nochmal ausbauen oder nochmal umbauen für viele Millionen Euro.
Dann sage ich jetzt, in 5 Jahren spielen unsere Mädels mindestens zweite Liga und dann machen die das Stadion voll.
Das ist eine Ansage.
Also, wie gesagt, klar ist es ein Haufen Geld, das die Stadt da auch investiert. Klar will die Stadt ein Commitment von uns, das bekommt sie auch bis zur Erstligatauglichkeit. Aber dann muss halt auch irgendwann einmal wirklich die Realität Einzug halten. Und wie gesagt, die Stadt macht ja das nicht bloß für uns, sondern die macht es, dass am Standort München ein attraktives Stadion steht Und vielleicht gibt es ja Türkgücü 2 in 3, 4, 5 Jahren. Das weiß ja keiner, was noch alles kommt. Also die Stadt kann sich auf 60 München verlassen. Wir sehen das als unser Heimatstandort. Wir sehen das als unser Base. Aber wenn uns die sportliche Leitung oder die sportliche Leistung in höhere Sphären treibt, dann müssen auch wir flexibel reagieren können. Und das bitten wir halt von der Stadt. Und was dann mit dem Stadion schlussendlich passiert, das wird nie eine Ruine sein. Das Stadion war jetzt seit Beginn ihres Baus eigentlich eins der meistbespielten Stadien Deutschlands. Und mir fehlt die Fantasie, warum das dann nicht noch weiter sein soll. Also wir haben dann wieder die U21, die dann hoffentlich auch wieder höherklassig spielt. Vielleicht spielt die dann dritte Liga. Dann gibt es ja noch so einen komischen Verein mit so komischen Farben. Die haben ja auch noch eine Damenmannschaft und eine Herrenmannschaft. Die können auch da drin spielen. Vielleicht schafft es auch Wacker München, was ich ihnen wünsche, dass sie mal wieder höherklassig kommen. Mindestens Bayernliga oder mindestens dritte Liga. Und dann ergeben sich ja auch wieder Möglichkeiten für die Stadt, das Stadion anderweitig oder mit Fußball zu bespielen.
Du hast das Thema angesprochen, Heimat von 60 München, und ein Thema, das immer wieder in den letzten Wochen, Monaten herumgegeistert ist, war das Stichwort Erbpacht. Gibt es denn wirklich ernsthafte Überlegungen, das Grünwalder Stadion per Erbpacht zu übernehmen?
Jetzt habe ich die Frage leider nicht verstanden, aber du brauchst das ja nicht wiederholen.
Gut, dann wollen wir mal nachfragen. Ein Arbeitstag im Leben des Präsidenten des TSV München von 1860. Lieber Robert, wie sieht denn das so aus im Allgemeinen?
Ein Arbeitstag des Präsidenten? Ja, 0,0 Lebensqualität. Jede Nacht weine ich mich in den Schlaf.
Ja, der ehemalige Präsident hat mal gesagt, ich finanziere mir hier meine eigenen Negativerlebnisse.
Gut, finanzieren tue ich es Gott sei Dank nicht, kriege ich umsonst. Also wie gesagt,
Karl Heckel war das, glaube ich, damals.
Eigentlich ein ganz normaler Tag, als wie ich das auch nicht als Präsident machen würde, weil ich würde auch als Nicht-Präsident zu jedem Heimspiel gehen. Ich würde auch als Nicht-Präsident vielleicht nicht alle Auswärtsfahrten machen, aber doch ein großer Teil davon. Ich würde mich als Nicht-Präsident mit denselben Leuten treffen, mit denen ich mich jetzt auch treffe, weil mein soziales Umfeld rekrutiert sich nicht leider, sondern Gott sei Dank eigentlich ausschließlich aus Löwen. Und die Sacharbeit mit der Verena, mit dem Ecki, mit dem Julian, also mit unseren Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, die läuft so hervorragend. Das siege nicht, oder auch die Regine, das siege nicht als Belastung, sondern das siege wirklich als Ansporn, etwas zurückzugeben, was mir auch persönlich der Verein gegeben hat.
Jetzt stehen in diesem Jahr bei der Mitgliederversammlung wieder die turnusmäßigen Wahlen an. Du bist wieder aufgestellt zusammen mit Heinz Schmidt und Hans Sitzberger für das Präsidium. Gibt es denn schon einen ungefähren Termin für die Mitgliederversammlung 2022?
Ja, 10. Juli.
Also schon sehr bald wieder im Zenit. Und da hat uns eine Frage eines Fans noch erreicht. Wann dürfen denn die Mitglieder auch online, also egal, ob sie online oder offline sind, wann dürfen denn alle Mitglieder wählen? Also da geht es, glaube ich, einfach um die Modalität, wie abstimmen kann.
Indem die Mitglieder einen Antrag ausformulieren, einen satzungsändernden Antrag, und den anderen Mitgliedern zur Wahl stellen. Und wenn die anderen Mitglieder oder die anwesenden Mitglieder dann dafür sind, dann wird das in der Satzung mit aufgenommen. Ich halte nichts davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte auch das Wahlergebnis oder die Wahlergebnisse für valide. Ob jetzt dort 1600 Leute da sind, und wir haben ja sowieso im Vergleich mit anderen Vereinen immer viele Mitglieder, die am Start sind. Klar, letztes Jahr war es jetzt nicht so viel, aber das war auch noch Corona-bedingt. Das lasse ich jetzt einfach einmal als Entschuldigung oder als Ausrede wirklich gelten. Und ich halte nichts davon, weil ich finde schon, dass man sich als Vereinsmitglied einmal im Jahr mit seinen Freunden, Mitgliedern zusammensetzen kann und vor Ort die Geschicke des Vereins bestimmen soll. Und nicht über online oder was auch immer oder über Sofa. Und dann klickt man sich genau dann ein, wenn die Wahlen sind, hört aber die Aussprachen dazu gar nicht, kriegt also einen großen Teil dieser Diskussion gar nicht mit, sondern geht da mit einer vorgefassten Meinung rein. Und ich kenne auch wirklich keinen Sportverein oder keinen Verein der Welt, und das ist nicht vergleichbar, nein, mit einer Bundestagswahl, die eine solche eine Online-Wahl zur Verfügung stellen. Und auch sehe ich es auch technisch zwar machbar, aber es sind dann doch immer wieder Manipulationen möglich und deshalb halte ich es einfach nicht für opportun, so einen Weg zu gehen für 60 München.
60 München, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Kameradschaft und lass uns mal auf die Besonderheit von 60 München blicken, nämlich das Verhältnis KGAA und Investorenseite. Wir haben eine Frage bekommen, dass mittlerweile ist es ja sehr ruhig geworden. Viele Jahre war das ein Kriegsschauplatz, jetzt ist es vergleichsweise ruhig zwischen den beiden Gesellschaftern und wir haben die Frage bekommen, es geht nur miteinander und da hat man jetzt mittlerweile auch den Eindruck, gab es denn einen Auslöser für dieses Commitment, an einem Strang zu ziehen? Gab es da irgendwie einen Moment?
Die manipulative Kraft des Faktischen.
Und jetzt für die Hörer ohne Studium, ohne Philosophiestudium.
Es gab, also wenn man jetzt gesagt hat, wir haben ein Brainstorming gemacht und sind dann draufgekommen, dass das alles ein Schmarrn war, was man früher gemacht hat. Nein, sowas gab es nicht. Ich glaube einfach, jeder hat sich jetzt damit arrangiert, wobei, wie die Gegebenheiten sind. Und jeder hat erkannt, dass jede Partei eigentlich nur immer das Beste für die Löwen will. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Wir tauschen uns da aus, wo es nötig ist, nämlich in den Gremien. Und dann werden da Prozesse eingeleitet, dann werden Entscheidungen getroffen und dann wird auch diskutiert. Es ist keiner mehr böse, wenn er mal ein Widerwort bekommt, sondern es wird sachlich und konstruktiv eben diskutiert. Und das ist für mich in einer Geschäftsbeziehung oder überhaupt in einer Beziehung elementar wichtig, dass man das eben von der emotionalen Ebene runterbricht auf eine sachliche Ebene. Und so weit sind wir jetzt, Gott sei Dank.
Wie sieht denn der Kontakt mit der Investorenseite mittlerweile aus? Vor einem Jahr hast du mal gesagt, in einem Interview, dass du mit Hasan Ismail im Mail-Kontakt bist und mit seinen Vertretern vor Ort, also mit Yahir Ismail und Anthony Power, ja vor Ort im ständigen Austausch bist. Und hat sich das irgendwie verändert? Gibt es schon Pläne für ein persönliches Treffen? Du hast damals nämlich auch gesagt, du würdest ihn sehr gerne treffen, sobald es die Corona-Restriktionen möglich machen. Ich sag mal so, die Restriktionen machen es langsam möglich.
An der Zusammenarbeit hat sich seitdem nichts verändert, außer dass sie, wie soll ich es jetzt beschreiben, intensiver geworden ist. Mittlerweile kennt auch jeder die Eigenheiten des anderen. Er weiß, was er sagen kann oder wenn er was sagt, wie er es meint. Da wird nicht jedes Wort dann sofort auf die Goldwaage gelegt. Man kann also einmal ein Scherzel machen, ohne dass der andere das missversteht. Das war am Anfang eben nicht so. Und die Einladung von Herrn Ismail steht und er ist herzlich willkommen und es liegt an ihm, wann er Zeit findet.
Wäre es dann auch eine Option, ihn mal zu besuchen?
Ah, ich fliege nicht so gern.
Kann auch eine Kreuzfahrt machen nach Dubai. Wobei das ist nicht,
bist du lang unterwegs?
Ist nicht so klimafreundlich.
Also ich find, wir haben einen Firmensitz in München. In Dubai kann ich meine Löwen nicht verfolgen. Deshalb wäre es mir lieber, wenn der Herr Ismail nach München kommt, auf einen gemeinsamen Stadionbesuch oder mal zu einem Boxkampf. Und ja, das fände ich einfach opportun.
Aber Boxkampf jetzt nicht zwischen... blöde Frage.
Ich spreche es nicht aus. Na, da haben wir einen Ali und einen Rashad, die machen das dann schon. Die organisieren dann schon Boxkampf. Also nicht ich und der Herr Ismail. Das sind, glaube ich, nicht die gleiche Gewichtsklasse.
Das glaube ich tatsächlich auch. Beim Verhältnis zwischen GmbH und IV wird ja auch gerne mal die Merchandising GmbH herangezogen. Und da haben wir eine Frage bekommen, gibt es denn ernsthafte Überlegungen oder Gespräche, die Merchandising GmbH wieder in die KGAA mal zu integrieren?
Zunächst gibt es einen bestehenden Vertrag, der 2031 ausläuft. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Jahre, also wir haben ja die GmbH oder die Merchandising damals für 20 Jahre im Jahr 2011 an Herrn Ismail übertragen, mit einer festen Rückabwicklung eben nach 20 Jahren. Und da bin ich der falsche Fragesteller. Wir würden es uns wünschen und wir könnten es uns sehr gut vorstellen, aber ich habe Verständnis dafür, wenn Herr Ismail auf die bestehenden Verträge pocht oder sich festlegt und sagt, nee, in 10 Jahren ist es soweit und dann kriegt es wieder oder dann kriegt es die KGA wieder. Und das ist jetzt auch kein Thema, das ich aufmachen will, weil da gibt es einen Vertrag, den habe nicht ich abgeschlossen, den haben meine Vorvorgänger abgeschlossen. Und deshalb sage ich, Überlegungen ja, konkret nein, aber ich bin auch, es ist so, wie es ist.
Beim Stichwort Fanshop gab es zuletzt ein bisschen Konfusität wegen zwei relativ gleichen T-Shirts, die einerseits vom EV-Shop angeboten sind und jetzt in sehr, sehr ähnlicher Form auch in der Merchandising GmbH. Haben wir auch eine Frage bekommen, wie du das siehst?
Scheinbar machen wir gute Arbeit im EV, weil sonst hätte es ja keiner kopieren wollen.
Und wir haben noch zwei Fragen bekommen mit Blick auf die GmbH bzw. EV. Wie hoch sind denn die Schulden etwa bei 60 momentan und wie sieht es mit der Schuldentilgung aus?
Also der EV hat keine Schulden. Die KGA hat Schulden, die kann jeder im Bilanzanzeiger nachschauen. Ich kenne die Zahlen. Ich halte mich da an meinen oder an einen Kassier in den 70er Jahren, der mal gesagt hat, wir haben 980.000 Mark Schulden. Dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, dann kriegst du jetzt nur 20.000, dann hast du 1 Million, das kannst du leichter merken. Also ich kann es mir tatsächlich nicht mehr merken oder ich könnte es nachschauen, wenn ich natürlich in den Gremien bin und wenn die Zahlen erforderlich sind. Aber auswendig weiß ich sie jetzt nicht. Schuldentilgung. Da verstehen, glaube ich, sehr viele das Wort Konsolidierung falsch. Konsolidierung heißt primär nicht, Schulden abzubauen, sondern aus kurzfristigen Schulden langfristige zu machen und eben versuchen, einen positiven EBIT zu erreichen. Das hat aber noch nichts mit Schuldenabbau zu tun. Und nein, Schulden werden nicht getilgt.
Jetzt ist es so, dass du natürlich jetzt, du bist kein Präsident der lauten Worte. Ne? Du wählst sehr bedacht, wenn du etwas sagst. Da gab es in der Vergangenheit durchaus andere Personen, die dein Amt damals begleitet haben. Jetzt wirst du dafür aber auch oftmals kritisiert. Es gibt teilweise auch beleidigende Stimmen aus verschiedensten Richtungen. Wie gehst du damit um? Schottest du dich da ab? Versuchst du Sachen gar nicht erst zu lesen? Gab es vielleicht sogar mal Überlegungen, dagegen vorzugehen? Weil ich glaube, das ist auch für die psychische Gesundheit und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, in der heutigen Zeit. Wie schaust du, dass du da im Kopf klar und auch wirklich gesund bleibst?
Das sind wir so wurscht, die ignoriere ich nicht mal. Nein, ernsthaft gesagt, klar gibt mir die Kritik, wenn ich sie denn mitbekomme, ich lese es nicht, ich kriege es dann wieder zugeschickt, geht mir schon ein Stück weit nah, weil ich mir denke, die Leute kennen mich gar nicht. Die haben mit mir noch nie einen Satz gesprochen. Die wissen weder meine Motivation, noch wissen sie, warum ich das mache oder wie ich es mache. Aber da geht halt einfach Polemik vor Sachlichkeit bei diesen Menschen und die versuchen dadurch eben mit dieser Polemik Aufmerksamkeit zu bekommen. Und von daher weiß ich ganz genau, wenn das aus einer Ecke kommt. Ich habe mal gelernt von meiner Schwiegermutter, mich kann nur ein feiner Mensch beleidigen. Und wenn mich einer beleidigt, dann ist er schon mal kein feiner Mensch. Also kann er mich auch im Umkehrschluss wieder nicht beleidigen. Ich bin immer für sachliche Kritik da. Ich kriege genug Mails, wo Leute auch so rumpöbeln und dann schreibe ich höflich zurück und sage, Moment einmal, das ist nicht der Umgangston, den ich mir zwischen Mitgliedern oder zwischen Fans oder zwischen Löwen wünsche. Wenn du was sachlich vortragen kannst, dann mach es. Ansonsten schleich dich. Da bin ich ja ganz offen und da bin ich auch sehr direkt in der Ansprache, weil es bringt ja nichts. Ja, mit einem Pöbler kannst du nicht. Ja. Weil das ist wie mit der Taube Schach spielen. Irgendwann steht sie auf, schmeißt er die Figuren um und kackt aufs Brett. Und das brauche ich nicht. Ja, jeder kann mit mir sachlich diskutieren, jeder kann mit mir wirklich fachlich diskutieren, aber eben auf einem Niveau, wo man sich beide auch privat oder wenn man sich auf der Straße trifft, unterhalten soll. Und ich bin schon viel, viel zu lange in diesem Löwenkosmos unterwegs, ja, als dass ich nicht wüsste, wie der Umgangston ab und zu eben bei Löwen ist. Und deshalb kannte ich das oder kenne ich das. Ich gutiere es nicht, also ich finde das nicht schön, aber es ist halt einfach so. Und wenn man sich als Präsident bei 60 München zur Wahl stellt und hoffentlich dann im Juli wiedergewählt wird, dann weiß man, was man sich antut. Und da muss man auch ein paar Sachen einfach ausblenden können. Und nein oder ja, weil du ja gefragt hast, wegen dem Vorgehen. Ich habe es am Anfang einmal probiert, aber das sind leider unsere Gesetzgeber viel zu lasch, als dass sie da, da ist eher Täterschutz als wie Opferschutz, leider. Diese Feststellung habe ich gemacht. Das hat uns dann auch ein paar Euro Rechtsanwaltskosten gekostet und dann habe ich gesagt, dann lies es halt nicht mehr, dann mache ich Vogelstrauß-Politik, dann brauche ich mich nicht ärgern und dann brauche ich auch kein Geld dafür rausschmeißen.
Was viele beim Blick auf 60 München vergessen, 60 ist ja auch ein Breitensportverein und hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und da kommst du als Präsident natürlich auch am meisten mit. Die Boxabteilung boxt seit diesem Jahr erstmals in der Bundesliga. 2019 wurde die Präzisionssportabteilung / Darts gegründet. 60 ist mit Penta zusammen in E-Sport eingestiegen. Die Volleyballer haben ein Comeback gefeiert und das ist ein langfristiges Projekt. Lass uns da mal einen ganz kurzen Überblick verschaffen. Also Box, Bundesliga, du hast schon gesagt, du hast da schon mal vorbeigeguckt. Ich finde es tatsächlich beeindruckend. Und da ist wirklich Atmosphäre an der Säbener Straße in der Sporthalle. Und mir war Boxen bei 60 tatsächlich lange Jahre vor allem durch das Vatertagsboxen in Trudering ein Begriff. Und das macht richtig Spaß. Also ich komme ja auch aus einer Familie, wo Boxen tatsächlich einen Stellenwert hatte. Opa Ringrichter, Vater Ringrichter. Also, was ganz am Besonderes.
Am Boxer sieht man die jetzt nicht an. Aber gut.
Nein, ich habe nie geboxt. Bei mir hat es irgendwie aufgehört, aber ich habe immer sehr, sehr gerne zugeguckt. Und als kleiner Bub hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge um Opa und Papa, wenn die als Ringrichter oben waren. Aber kleine Anekdote, mein Opa wurde tatsächlich mal von einem Boxer attackiert, nur der wusste nicht, dass mein Opa noch einen guten Rechten hat.
Okay. Aber ja, das Vatertagsboxen ist ja wieder. Also findet auch dieses Jahr statt. Jeder, der uns jetzt zuhört, macht seinen Ausflug mit der Familie. Die Kinder gehen auf die Schaukel und der Papa schaut sich das Boxen an. Und die Mama schaut sich auch das Boxen an. Und ja, ich finde es toll, überhaupt, was der Ali da auf die Füße stellt und das nicht erst seit gestern, sondern so, wie lange der schon Abteilungsleiter ist und wie lange der diese Abteilung in den Griff hat und diese unterschiedlichen Charakteren und Typen und Nationalitäten, die in dieser Abteilung sind und wirklich aktiv boxen und aktiv Sport treiben. Das ist à la Bonheur und ich finde das einfach toll und deshalb, immer wenn es die Zeit erlaubt und wenn der Ali mir ruft, dann bin ich für die Boxabteilung da.
Ich glaube, das mitunter auch spannendste Projekt, wahrscheinlich neben dem Frauenfußball, das wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, ist das Thema Volleyball. Was viele immer noch nicht wissen, 60 hat eine ganz, ganz große Volleyball-Tradition, war Titelsammler und dann war die Volleyballabteilung lange Jahre ja einfach nicht mehr existent. Jetzt gibt es eine Kooperation mit dem TSV Unterhaching. Man nimmt als TSV Haching München an der Volleyball-Bundesliga teil und es soll ein neuer Unterbau geschaffen werden, also die Volleyballabteilung quasi neu aufgebaut werden. Und Robert, wie ist denn da momentan der Stand bei den Volleyball-Löwen?
Ja, der TSV Haching München geht jetzt in die Saisonvorbereitung. Da kriege ich auch jeden Tag Mails, wenn sie nicht alles schon wieder verpflichtet haben. Also auch die werden wieder ordentliche Truppe hinschicken. Das ist, wie der Alex am Anfang gesagt hat, ein längerfristiges Projekt, das wir da angehen. Also da wollen wir keinen kurzfristigen Erfolg. Wobei Erfolg hat ja Haching schon. Die spielen ja schon erste Liga. Und Corona-bedingt konnte da jetzt eine Zeit lang keiner absteigen. Und wir versuchen natürlich schon, aber da fehlt es uns natürlich dann auch wieder an den Räumlichkeiten, Stichwort Turnhalle, die Volleyballabteilung bei 60 München direkt, zumindest in der Jugend, wieder zu beleben. Und jeder, der uns zuhört und volleyballaffin ist, kann ich nur empfehlen, schreibt mich an oder schreibt die Viola Oberländer an. Wir können Leute brauchen, die das Projekt gerne anschieben und die das gerne noch vorwärts bringen. Ich meine, die Frau Guder ist ja Volleyballerin, aber die hat auch noch nicht so richtig den Mut gefasst, die 60er Volleyballer zu gründen. Oder zu gründen braucht es gar nicht mehr, sie sind ja schon da. Aber eben dazu was zu entwickeln und das, wir können dann schon Hallenzeiten hier irgendwo organisieren. Da bin ich mir ganz sicher. Aber uns fehlt im Moment noch die Manpower, um das ordentlich auf die Füße zu stellen. Oder die Wife-Power.
Woman-Power.
Woman-Power, genau.
Und du hast das letzte große Thema angesprochen, auf das wir heute blicken wollen. Das ist die geplante neue Vereinshalle an der Grünwalder Straße. Und da muss man wissen, 60 hatte bis 1982 die Turnhalle an der Auenstraße, hat die dann in zwei Schritten an die Landeshauptstadt München verkauft, ist seitdem nur noch Mieter dort. Die ist einfach auch in die Jahre gekommen. Und jetzt gibt es Überlegungen bzw. Pläne des TSV 1860 München, das e.V., eine neue Halle zu errichten. Und zwar in unmittelbarer Nähe zum Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. Und im November hieß es, dass das planungsrechtliche Vorhaben des Neubaus grundsätzlich zulässig ist, dass das aber natürlich noch an ganz, ganz vielen Elementen hängt. Und da würden wir gerne wissen, wie steht es denn momentan um dieses Projekt und warum ist es tatsächlich für 60 München wirklich wichtig für den e.V.?
Ja, die Wichtigkeit, die Frage der Wichtigkeit, glaube ich, ist schnell beantwortet. Wir als Präsidium und auch in den zuständigen Gremien, Vereinsrat, wo ja die Abteilungsleiter drin sitzen, aber auch der Verwaltungsrat, haben uns als Vision und als Ziel gesetzt, den TSV 1860 München wieder als den Breitensportverein Münchens aufzustellen, so wie es wir in den Anfängen waren, 1860 bis zum Krieg und nach dem Krieg auch. Wir hatten eine Tanzsportabteilung. Wir haben, danke Roman Bär dafür, dass du die Musiksparte wieder ins Leben gerufen hast. Wir haben jetzt auch wieder Musiker. Wir haben die Ringer erhalten können. Wir haben die Boxer nach in die Bundesliga gebracht. Wir machen jetzt die Kooperation mit Volleyball. Die Dartspieler sind da. Wir haben den E-Sport. Kann jeder dazu stehen, wer will, aber auch das ist Sport im engeren Sinne. Und wir haben es, die Linda in der Turnabteilung. Wir haben so viele tolle Frauen und Männer in den Abteilungsleitungen. Auch die Skilöwen mit dem Lino Strasser, die haben jetzt auch eine neue Abteilungsleitung gewählt. Die haben jetzt auch angedacht, weil die waren immer sehr leistungssportorientiert, ob man nicht, da haben wir auch gesagt, ob man nicht ein bisschen zweigleisig fahren, auch wieder den Breitensport mit Skibussen, die man dann anbieten kann als 60 München, weil 60 zieht einfach, das ist ein Name, der steht für Sport, also TSV 1860 München. Und ich hätte schon den Plan, wenn mich die Mitglieder die nächsten 3 Jahre nochmal wählen oder bestätigen, dass wir eben 60 München zum Breitensportverein Münchens wieder aufstellen. Und das, die Power haben wir und auch den Background haben wir. Und das steht einfach jedem gut zu Gesicht, der in Löwen, egal ob er jetzt Fußball ist oder Amateursportler ist, es hat einfach eine Bedeutung, den Löwen auf der Brust zu tragen. Und ich finde, es gehört sich einfach, dass wir eine Turnhalle haben, wo sich die Vereinsmitglieder treffen können, wo wir unsere Mitgliederversammlungen auch machen können, wo man sich zum Sport trifft, wo man eine Gemeinschaft pflegt. Und diese Anlaufstelle haben wir leider nicht mehr. Und deshalb finde ich es elementar, wenn man eben auf dem Trainingsgelände, nicht nur in der Nähe des Trainingsgeländes, sondern direkt auf dem Parkplatz des Trainingsgeländes, dieses Projekt oder diese Turnhalle realisieren.
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gab bereits mal Pläne für diesen Neubau. Es wurde sogar am Trainingsgelände eine Baugrube schon mal ausgehoben, aber diese Pläne wurden verworfen. Die finanziellen Mittel wurden damals ins NLZ gesteckt, das ja damals dann auch um die Jahrtausendwende herum eine Auflage gewesen ist vom Deutschen Fußballbund beziehungsweise der Deutschen Fußballliga. Es steht im Raum, dass dieses Projekt, die Baukosten bei rund 20 Millionen Euro liegen. Und natürlich ist die Frage bei 60 München, die muss aufkommen, 20 Millionen Euro, wo sollen die herkommen?
Die 20 Millionen sind ja praktisch brutto. Da kriegst du noch 25 bis 45% Zuschüsse von Land, Bund und Stadt. Und deshalb ist es exorbitant wichtig, dass wir diesen Erbpachtvertrag, den die KGA mit der Stadt hat, eben splitten. Wir nehmen da niemand was weg, sondern wir wollen einfach auf der Fläche, wo jetzt der Parkplatz ist, die Turnhalle bauen. Und auf dem vorderen Parkplatz, wo jetzt nur Parkplatz ist, eben eine Parkgarage. Und da sind wir in guten Gesprächen auch mit unserem Mitgesellschafter. Da fehlen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar klärende Topics. Aber jetzt hat, ich habe mit Yahya Ismek gesprochen, als er anlässlich seines Zwickau-Spiels bei uns war. Er war begeistert auch von der Idee. Der hat auch gesagt, hey, das schaut super aus. Und das ist für meinen Augen ist das nichts wegnehmen der KGAA oder unserem Mitgesellschafter, sondern ja, wie nennt man das auf Englisch? Ein Milestone? Naja, Milestone ist das nicht. Das ist ja wurscht. Ein Benchmark heißt das, genau. Ein Benchmark an der Giesing, an der Grünwalder Straße, wenn Amateure, also die, der e.V. und die KGA am selben Standort, aber doch räumlich getrennt zusammen Sport treiben. Das hat Win-Win-Situation für alle, weil die KGAA kann mit ihren Profis und mit ihren U-Spielern U19, U21 die Turnhalle vormittags nutzen. Die Parkgarage schafft dann räumliche Trennung, dass die wirklich die Leute, die Sport treiben, vorne parken und nur zu Fuß nach hinten gehen. Für die Anwohner, mit denen haben wir ja auch schon gesprochen, die haben ein paar Bedenken gehabt, aber nachdem wir dann eben die Parkgarage an die Grünwalder Straße vorverlegt haben, waren die auch zufrieden. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn man jetzt da wirklich eine Parkgarage hinbaut und dann fahrst du da mit der Straßenbahn vorbei und dann siehst du da auf 20 Meter, das kann man ja als Werbefläche nutzen. Also die KGA könnte das ja auch als Werbefläche nutzen. Und dann würde jeder, der zum Beispiel zum Gastberg hinausfahrt, um das U-Boot anzuschauen, der fährt dann erst einmal 5 Minuten mit der Straßenbahn an 60 Minuten vorbei. Und was das schon alleine für eine Öffentlichkeitswirkung oder für eine Darstellungskraft für 60 München hätte, egal ob jetzt für die KGA oder für den EV, aber wir wären an diesem Ort und an dieser Stelle so präsent, die wir uns auch verdient haben.
60 Minuten, Folge 60 haben wir so ziemlich genau auf die Sekunde ungefähr jetzt hinter uns. Und Robert, ich möchte an dieser Stelle es nicht vergessen, nochmal ganz herzliches Dankeschön zu sagen, dass du uns in unserer Jubiläumsfolge beehrt hast. Jetzt ist Sommerpause beim Fußball. Wir machen ja eine minimale Sommerpause. Also wenn sich was im Löwenkosmos tut, dann werden wir drüber reden. Ansonsten machen wir jetzt auch mal ein bisschen langsamer. Kann ein Löwenpräsident in der Sommerpause auch ein bisschen langsamer machen?
Nee, weil da habe ich dann die anderen Sportarten. Aber ich habe meine Life-Work-Balance ziemlich gut im Griff und von daher stresst mich das nicht. Und ich treibe ja selber gerne Sport, dann gehe halt zum Golfen oder schaue beim Ali vorbei auf ein Bier, weil Boxen tue ich nicht oder das schaffe ich konditionell nicht mehr. Aber ich halte das eben nicht als Belastung, wenn ich mich andere Sportarten anschaue oder hingehe oder mitmache oder einfach dabei bin, weil mir macht Sport so viel Spaß und deshalb habe ich da kein Problem und auch kein zeitliches Problem.
Golfen ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch einen Hinweis bekommen von Oskar Dernitzky, der uns gebeten hat, ein Benefiz-Minigolf-Turnier zu promoten. In Vaterstetten ist das am 2. Juli ab 9 Uhr. Löwenspielen für Löwen ist der Überbegriff für diese Veranstaltung. Robert, du bist Schirmherr, habe ich gelesen auf dem Plakat. Ja. Und es geht da wirklich um gute Zwecke. Also da wird ein Startpreis von 18,60 € verlangt. Der geht aber zum Beispiel zugunsten vom Wünschewagen oder an die Kinderkrebshilfe. Ist ein sehr, sehr lobenswertes Turnier. Das gibt es jetzt mittlerweile zum 3. Mal. Letztes Jahr, glaube ich, wurden um die 5.000 € eingenommen. Das ist eine schöne Sache.
Ich war letztes Jahr dabei. Dieses Jahr habe ich eine Terminüberschneidung, weil eigentlich wollte ich an dem Wochenende zum Trainingslager runterfahren, um mir ein Bild zu machen von den Neuverpflichtungen oder von der Mannschaft. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es hinkriege, aber ich kann nur jeden Löwen empfehlen oder bitten, wenn ihr da seid und wenn ihr nicht ins Trainingslager fahrt, verbringt den Tag in Vaterstetten mit eurem Beitrag oder mit eurem Eintritt, mit eurem Obolus, unterstützt ihr wirklich eine hervorragende Sache, eben den Wünschewagen oder die Deutsche Krebshilfe. Es macht Spaß, man ist unter Löwen, wir haben so viel gelacht, wir haben so viel Gaudi gehabt, da zielt also weniger der Sport, sondern das Dabeisein ist alles, da zielt also der olympische Gedanke. Deshalb kann ich nur jeden bitten oder jeden sagen, geht's da hin, es ist lustig, man lernt neue Leute kennen, man lernt nette Leute kennen und man lernt auf alle Fälle viele, viele Löwen kennen.
Anmeldung ist möglich unter Benefiz-Minigolf-Turnier, alles zusammen, at osos1860.de.
Dann wollen wir diese Empfehlung hier nochmal mit Nachdruck aussprechen. Alex, du Sommerpause, weniger Sport, was machst du?
Ich gehe jetzt erstmal ins Sommerhaus der Podcast-Stars und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder.
Ein Schelm, der Böses bei dieser Aussage denkt. Das soll es gewesen sein. Löwenstammtisch Episode Nummer 60 mit dem Löwenpräsidenten Robert Reisinger. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Hat richtig Spaß gemacht an diesem Stammtisch. Ich hoffe, es war auch für dich eine schöne Abendveranstaltung hier an unserem Mikro.
War wieder bei der 0,0 Lebensqualität. Nein, hat Spaß gemacht mit euch zwei. Das war nett, das war unterhaltsam und es war kurzweilig. Die Stunde ist so schnell vorbeigegangen, habe ich gar nicht gespannt. Nee, ich bedanke mich nochmal für die Einladung und toi 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 für euren Podcast. Macht's weiter so. Und ihr wisst ja, wenn mir was stört, dann komme ich schon wieder direkt auf euch zu.
So muss sein.
Lieber so, direkt. Muss das sein. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like da auf unseren Podcast-Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram, verpasst ihr nichts von uns. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Weiß vom Weiß-Blauen Löwenstammtisch. Bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und bleibt vor allem eins. Löwenslang, Weiß-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Gießener Bergfest. Servus.